Was meine Therapeutin mir zum Beispiel beigebracht hat, was ich mir oft also ins Gedächtnis rufe, ist, ich mache jetzt nicht das, worauf ich Bock habe, sondern was mir gut tut.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich möchte heute mit euch über das Thema mentale Gesundheit und Therapie sprechen. Bevor ich gleich meine heutige Interviewpartnerin begrüße, würde ich mich allerdings super freuen, wenn ihr dem Podcast folgt und auch eine positive Bewertung dalasst. Das würde uns wirklich super helfen. Und genau, damit können wir auch schon weiter im Thema machen. Ich spreche heute nämlich mit der lieben Carlotta. Sie spricht auf Instagram ganz offen mit ihrer Community über das Thema Depression und ihre eigene Therapiegeschichte. Und ja, ich bin super froh, dass sie uns auch heute an ihren Erfahrungen teilhaben lässt. Ja, liebe Carlotta, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich würde mich super freuen, wenn du uns einmal kurz dich vorstellst und ja, ein bisschen was über dich erzählst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier heute Gast sein zu dürfen. Genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Carlotta, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Bremen und genau, ich arbeite gerade so ein bisschen an meiner Selbstständigkeit mit Instagram und habe sonst noch einen Teilzeitjob als Social Media Managerin. Und ja, in meiner Freizeit gucke ich gern Trash TV und gehe zum Handball. Ich spiele seit 15, 16 Jahren Handball ungefähr, vielleicht ein bisschen länger. Es ist meine Leidenschaft, genau.
Ja, cool. Was ja auf jeden Fall auch ein Thema auf deinen Social-Media-Kanälen ist, ist das Thema Depression und auch ja deine Therapie hast du dort so ein bisschen begleitet. Und da wäre jetzt das, was mich als erstes einmal interessieren würde, wann hat das mit den Depressionen bei dir angefangen, beziehungsweise wie hast du das gemerkt? Weil das äußert sich ja oft ganz unterschiedlich.
Ja, es äußert sich auf jeden Fall total unterschiedlich. Ich glaube, ich war mir auch lange Zeit nicht so der Tatsache bewusst, dass ich vielleicht so eine Problematik habe oder unter so einer Problematik leide. Ich glaube, es gab so einen großen Knall, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mir jetzt irgendwie Hilfe holen. Das war eine sehr toxische Erfahrung mit einem Mann, die, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt hat, dass vieles so ein bisschen eskaliert ist in mir drin. Um es vorwegzunehmen, ich bin sehr dankbar, dass ich diese toxische Erfahrung gemacht habe, weil ich dazu irgendwie so diese Diagnose bekommen habe und weil ich, glaube ich, sonst heute nicht so eine tolle Beziehung führen würde, wie ich sie führe. Aber ich habe halt gemerkt, so mein Selbstwertgefühl war sehr, sehr low. Ich war sehr antriebslos. Es waren so ein paar Symptome in den Startlöchern wie eine kleine Sportsucht und eine in den Anfängen oder in den Anfängen stehende Bulimie. Und da habe ich gesagt, okay, das geht so nicht. Ich brauche da Hilfe. Ich komme da irgendwie gerade nicht mehr raus, weil so ein selbstverletzendes Verhalten, glaube ich, schon ein großes Alarmsignal ist. Und ich bin auch froh, dass das noch am Anfang war, weil so konnte ich das direkt irgendwie bekämpfen.
Ist dir das schwer gefallen, das so offen zuzugeben, dir selbst gegenüber, aber auch vielleicht deinem Umfeld gegenüber? Oder war das für dich ja relativ leichter, so offen drüber zu sprechen?
Ja, also ich muss sagen, ich war noch nie, ich habe mich noch nie so schwer damit getan, Schwäche zuzugeben. Also für mich war das noch nie irgendwie sowas, also für mich ist das einfach keine Schwäche, so für mich ist das einfach sehr menschlich. Und ich habe aber gemerkt, dass es mir auch geholfen hat, wenn ich mich anderen anvertraut habe. Sich einem oder sich das selber einzugestehen, ist schon nochmal ein anderes Level, finde ich, dieser erste Schritt. Aber auch da habe ich schon Jahre vorher mal gesagt, ja, ich glaube, mir würde eine Therapie total gut tun. Aber es musste erst zu dieser Mega-Eskalation kommen, dass ich es wirklich auch umsetze, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dass du sagst, dass es ja eben keine Schwäche ist. Also man hat ja oft irgendwie noch dieses, ja, oder ich denke, viele Leute haben vielleicht dieses Bild immer noch im Kopf, so okay, du bist in Therapie, dann muss ja irgendwas mit dir nicht stimmen oder sowas, was ja eigentlich total.
Ja, genau, so die Psychotante oder so. Das ist natürlich, erstmal finde ich das super veraltet und auch total blöd, weil für mich ist das halt eher eine Stärke. Also wenn man sich seinen Dämonen so stellt und versucht einfach die beste Version von sich selbst zu werden, ist für mich keineswegs schwach.
Absolut. Ich glaube, da hat sich jetzt, vielleicht ist das auch nur so in meiner Bubble oder so, dass ich das Gefühl habe, auf jeden Fall, es hat sich da in den letzten Jahren vieles getan, dass ja ich von vielen Leuten höre, auch eben, die gehen zur Therapie und dass da auch offener darüber gesprochen wird. Trotzdem ist ja das Problem dann noch so ein bisschen da, dass ja es einfach schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden. Wie ist das bei dir dann abgelaufen?
Genau, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich so ein bisschen rumgegoogelt habe und dann bei der 116 117 angerufen habe. Das ist ja wie so ein, ich will jetzt nicht falsch sagen, so ein Notdienst für Ärzte oder halt auch, man kann das dann, glaube ich, so clustern, dass man nur bei PsychotherapeutInnen suchen kann. Und genau, dort habe ich angerufen. Ich muss sagen, ich hatte ziemlich Glück und habe innerhalb von 2 Wochen, meine ich, einen Termin bei einer Therapeutin bekommen in meiner 2 Straßen weiter, glaube ich, war das. Und noch mehr Glück hatte ich dann, dass ich meine Therapeutin auch sehr mochte und mich sehr wohl bei ihr gefühlt habe. Und dann habe ich ungefähr 2-3 Monate, ich glaube, ich bin sogar ein bisschen früher reingekommen, 2-2,5 vielleicht, auf einen festen Platz gewartet. Und vorher hatte ich dann so Probatorikstunden. Ich glaube, das waren 5 oder 4. Und genau, den festen Platz hatte ich dann halt so nach 2,5-3 Monaten. Also das ging ja auch verhältnismäßig schnell. Ich glaube nämlich dadurch, dass das jetzt auch, was wie du gesagt hast, so ein bisschen Wandel erlebt, ist es natürlich noch schwieriger, irgendwo ranzukommen, weil viel mehr Leute irgendwie so denken, okay, ich bin jetzt auf der Suche. Ja, aber ich hatte da auf jeden Fall Glück und bin da auch wirklich sehr froh drum.
Ich glaube, das Problem ist auch, also was du schon angesprochen hast, du hast sehr Glück damit, dass du dich dann mit ihr auch sofort gut verstanden hast. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was viele wahrscheinlich so ein bisschen verunsichert, auch wenn man dann vielleicht merkt, okay, mit der Person, da passt es nicht so richtig. Ich glaube, das ist auch nochmal was, wo man das sich dann wahrscheinlich auch eingestehen muss.
Ja, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es funktioniert nicht, wenn man sich nicht wohlfühlt, weil man öffnet sich ja nicht gerne bei Leuten, mit denen man sich nicht wohlfühlt. Und es ist natürlich so, dass man sich bei der Therapie schon irgendwie so ein bisschen nackt machen muss, um auch weiterzukommen. Und manchmal versteckt man ja Sachen noch vor sich selbst, die man dann aber in der Therapie irgendwie bespricht. Und deswegen, ich war zum Beispiel mal kaputt nach der Therapie, weil man Sachen halt auch erstmal verarbeiten muss und es immer anstrengend war irgendwie oder einige Stunden. Aber man muss sich schon wohlfühlen und vor allem nicht dann aufhören. Also nur weil man sagt, okay, ich hatte jetzt eine Stunde bei Person XY und das hat gar nicht gevibed, gar nicht gematcht, vielleicht nochmal ausprobieren und sonst wirklich weitersuchen, weil ich sage einfach nur, es lohnt sich und irgendwann kommt der oder die Therapeutin, die oder der einem gut tut.
Okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, dass es nicht von Anfang an vielleicht perfekt klappen muss. Und ja, wie war das dann bei deiner Therapeutin? Also die wurde dir einfach vorgeschlagen dann von diesem Dienst sozusagen? Oder hattest du irgendwelche Präferenzen? Ich weiß nicht, du willst lieber zu einer Frau oder zu einer jüngeren Person, wie auch immer, dass man da sowas mit angeben konnte?
Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, was ich angegeben habe. Ich habe auf jeden Fall meine Postleitzahl angegeben. Und genau, dann war das ja auch direkt in meinem Umkreis. Und ich glaube, dann wurde sie mir einfach so mehr oder weniger zugeteilt. Vielleicht habe ich gesagt, dass ich zu einer Frau möchte, das kann sein. Aber ich glaube, da hatte ich gar nicht so wirklich Auswahlmöglichkeiten. Ich hatte, wie gesagt, Glück. Und wie du eben gesagt hast, dass man weitermachen muss oder soll, das ist nicht, ne? Aber es muss auch nicht immer so sein. Ich möchte auch dazu sagen, so, es kann auch richtig easy klappen. Man darf nur den Mut nicht verlieren, wenn es dann doch nicht so klappt. Genau, aber ich hatte dann halt Glück. Sie war jung, sie war weiblich und direkt in der Nähe. Also ich bin nicht mal 5 Minuten zu Fuß gegangen.
Ja, richtig gut. Das sind ja auch so Faktoren, die es einem dann nochmal wesentlich einfacher machen. Beziehungsweise ich glaube, es ist letztendlich egal, ob du jetzt eine junge Frau oder einen alten Mann da sitzen hast, so ungefähr. Was ist wahrscheinlich, also ich könnte das aus meiner Position dann vorstellen, dass es mir da erstmal ein bisschen leichter fallen würde. Aber ich glaube, letztendlich ist das ja auch nicht das, wo es dann drauf ankommt.
Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf das Thema drauf an, was man besprechen will. Also ich fand es zum Beispiel gut, dass sie sehr jung war, weil es bei mir auch viel um so Instagram und sowas ging. Und dann dachte ich so, okay, das muss schon irgendwie matchen. So. Aber ich glaube, öffnen kann man sich auch anderen Leuten.
Total. Ich glaube, ja, bei dem Thema macht das ja, also es ist ja wichtig, dass man sich dann irgendwie verstanden fühlt und die Person sich so ein bisschen, also ja, überhaupt weiß, was das dann so ungefähr ist oder so. Aber genau, wo wir bei dem Thema Social Media jetzt schon so ein bisschen sind, du hast das Thema dann ja auch öffentlich auf deinen Kanälen gemacht. Wie war da so das Feedback, was du dann bekommen hast? Gab es da Leute, die positiv, negativ reagiert haben? Gab es Leute, die dich danach vielleicht irgendwie in einem anderen Licht gesehen haben? Oder hat sich das eigentlich gar nicht so ausgewirkt?
Also ich würde sagen, ich habe 99,9% positives Feedback bekommen. Ich habe, glaube ich, nie irgendwie so eine hasserfüllte, blöde Nachricht gekriegt. Klar kam mal so dieses, warum man das jetzt teilt. Das kam aber auch wirklich, glaube ich, 1 oder 2 Mal. Aber es kam vielmehr das Feedback, dass das cool ist, dass ich das teile, dass das wichtig ist, vor allem, um dieses ganze Tabu irgendwie so ein bisschen aufzulösen, was halt in unserer Gesellschaft immer noch voll da ist. Und Social Media hat schlechte Seiten, aber auch richtig viele gute Seiten. Und das habe ich versucht einfach zu nutzen, um ja Leuten zu zeigen, hey, so perfekt wie ein Leben hier auch immer scheinen kann, das ist nicht immer so und wir alle strugglen. Und ich hatte nie ein Problem damit offen umzugehen. Klar würde ich jetzt, wenn diese vermeintlichen 27.000 Leute vor mir stehen würden, dann würde ich das vielleicht nicht so sagen, aber wenn man in sein Handy spricht und ich weiß, ich kann mindestens einer Person dabei helfen, dann ist es das schon wert. Und wie gesagt, ich habe so viele Nachrichten von Leuten bekommen, die wirklich sehr, sehr dankbar waren, die sich weniger allein gefühlt haben. Und das finde ich halt wunderschön, den Gedanken so, dass man sich nicht so allein fühlt. Weil nur weil du mit deiner Freundin darüber redest, die das aber vielleicht gut für sie nicht so nachvollziehen kann, dann fühlst du dich direkt anders und allein und was ist mit mir los? Und so sieht man dann halt, hey, das ist gar nichts Schlimmes und das ist auch nichts Unnormales.
Ja, absolut. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man ja nochmal drüber aufklärt und immer halt sagt, okay, es ist nichts, wo man sich für schämen muss oder wie auch immer. Ich glaube, das ist bei vielen jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch absolut schon angekommen. Ich glaube dann eher dieses so, warum, was du angesprochen hast, warum muss man das denn teilen? So nach dem Motto, man möchte nur Aufmerksamkeit oder sowas. Das habe ich auf jeden Fall aus meinem Umfeld auch dann schon teilweise so mitbekommen, dass Leute irgendwie in die Hinsicht so, ja, sagen, das ist jetzt gerade irgendwie ein Trend oder sowas, aber ich glaube, das ist immer schwierig.
Ja, das finde ich ein bisschen problematisch. Also es geht ja gerade darum, also ich habe da mal mit einer Freundin und Kollegin darüber gesprochen, mit der lieben Kiki, und sie hatte ein Reel hochgeladen, wo sie weint. Und dann gab es auch so dieses Feedback, wie kann man sich denn filmen, wenn man weint? Man darf ja auch nicht vergessen, viele filmen sich bei sämtlichen Situationen nicht, bei denen wir uns filmen, also wir als CreatorInnen, zeigen ja Sachen, die man sonst nicht filmen würde. Also ich filme mich auch zum Beispiel manchmal beim Wäscheaufhängen. So. Und so ist es für mich auch natürlich, in solchen Situationen das Handy zu nehmen und zu sagen, hey, so sieht mein Alltag auch aus. Und das mache ich nicht für Aufmerksamkeit, sondern das mache ich eben darum, damit es nicht mehr so ein Tabuthema ist, damit es ein bisschen normaler wird, dass Menschen weinen, dass Menschen Emotionen zeigen und dass Menschen schwach sind, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das gilt es irgendwie zu verstehen. Es wird immer blöde Kommentare geben und es wird immer Leute geben, die das blöd finden, was man macht. Aber ich bin der Meinung, dass man damit so vielen Menschen helfen kann, die sich gerade in einer Situation verloren fühlen und die perfekten Bilder auf Social Media sehen und denken, wow, mein Leben ist richtig kacke im Vergleich zu den anderen. Und das stimmt einfach nicht, weil wir kochen irgendwie alle nur mit Wasser. Und genau, das ist mega wichtig einfach.
Ist das auch was du, wenn du auf Social Media aktiv bist, ist das dann auch was, wo du so ein Gefühl hast, so einen Druck hast vielleicht irgendwie, okay, bei allen anderen sieht alles so perfekt aus und ich muss da jetzt hinterherkommen oder dass es dich irgendwie unter Druck setzt, regelmäßig Content produzieren zu müssen oder sowas, dass das was ist, was dann mit so einer Depression auch irgendwie nochmal mehr Druck mit sich bringt?
Ja, also dadurch, dass es natürlich zum Teil auch mein Beruf ist, herrscht natürlich auch so ein existenzieller Druck. Ich habe schon gelernt, mich ein bisschen davon abzugrenzen, aber wenn es dann so Tage gibt, in denen ich mich auch down fühle, dann beeinflussen mich die Zahlen, wenn sie dann auch zu dem Zeitpunkt noch, also gerade nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, dann frustriert einen das schon und dann vergleicht man sich natürlich auch mit anderen. Ich habe da zum Glück gute Freundinnen und auch meinen Freund, die mich da ganz schnell wieder runterholen und sagen, dass alles gut ist und dann reflektiere ich das. Aber gerade wenn man in so einer Phase ist, wo man vielleicht auch so ein geringes Selbstwertgefühl hat und man fühlt sich gerade nicht so wohl. Man hat ja einfach manchmal so Tage, da guckt man in den Spiegel und denkt sich, boah, ne? Genauso hat man Tage, wo man denkt, ey, geile Sau. Aber an solchen Tagen ist das dann schwierig, aber ich versuche das dann auch transparent mit meiner Community zu teilen, ohne dass ich jetzt will, so Fishing for Compliments, aber ich möchte halt auch diese Seite teilen. So, hey, ich arbeite hier viel und ich möchte auch, dass das gesehen wird und ich struggle auch damit teilweise. Und auch da kriegt man dann ein Feedback wieder so, dass die FollowerInnen halt mega dankbar sind für die Arbeit, die man macht, für die Offenheit. Und das gibt einem dann so ein bisschen die Power zurück. Ja, ich möchte halt einfach da immer offen und ehrlich sein, weil ich weiß, dass es vielen in diesem Job einfach so geht. Aber diese Content-Produktion und so, gerade wenn ich jetzt rausgucke, es donnert hier, ich weiß nicht, ob man es hört, es donnert, es regnet, es stürmt, es ist super dunkel und wir haben 20 nach 1 und es ist einfach nicht möglich, hier irgendwie Tageslicht reinzukriegen. Deswegen, es ist schon immer eine harte Nummer, aber man liebt, was man tut und ich bin da ganz offen mit.
Ja, ich glaube, das ist auch ja, super wichtig. Und hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du könntest ja theoretisch auch jetzt immer nur die positiven Momente im Leben zeigen, aber hast dich ja dazu entschieden, quasi auch die negativen zu zeigen, hast du das Gefühl, dass du dadurch auch so ein bisschen realistischer das bei anderen siehst, wenn andere jetzt nur positive Sachen zeigen, dass du dir denkst, okay, hinter der Oberfläche könnte da wahrscheinlich noch sehr viel anderes abgehen, weil ich glaube, das ist ja der Vorwurf, den man bei Social Media immer so ein bisschen hat, dass alles nur so oberflächlich ist und nur die schönen Seiten gezeigt werden.
Ja, voll. Also dadurch, dass, also für mich ist einfach ganz wichtig, dass man auch mal schlechte Seiten sieht und für mich nur nicht dieses, also ich möchte gar nicht jedem sagen, hey, jetzt bitte zeig, wenn du weinst oder keine Ahnung, aber ich weiß, also ich kann es für mich reflektieren. Wenn ich bei jemandem immer nur happy, clappy Content sehe, dann weiß ich, okay, das kann ja nicht so sein. Also selbst wenn ich der Person das gönnen würde, dass es nur so ist, aber ich finde solche Profile dann manchmal ein bisschen unpersönlich. Wenn man, oh Gott, sorry, es hat gerade so laut gedonnert. wow. Naja, auf jeden Fall, sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Auf jeden Fall reflektiere ich das anders. Also trotzdem kommt man manchmal in diesen Strudel und denkt sich so, Mann, irgendwie sieht das bei denen alles so toll aus. Und auch zum Beispiel so Couple-Stuff und die streiten sich nie. Und der steht immer jedes Outfit und keine Ahnung, das Essen sieht immer gut aus. Aber ich denke dann da schnell drüber nach und denke so, okay, vielleicht hat sie das Essen gestern gar nicht gefilmt, weil gestern gab es irgendwie Kartoffelpüree oder keine Ahnung, was halt nicht so Instagrammable ist, sage ich mal. Oder sie hat sich davor mit ihrem Freund gefetzt. Man muss es einfach kurz reflektieren und man darf das nicht zu nah an sich ranlassen. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann klappt das auch. Aber dennoch bleibt manchmal so ein Gefühl von, oh Mann, bei mir ist das gerade nicht so. Ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Plattformen wie Instagram und TikTok und wie sie alle heißen, wirklich mit Vorsicht zu genießen und einfach bewusst sich zu machen, dass alles Menschen sind, die dahinter stecken.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich glaube, man hat das gerade auch oft bei so privaten, bei wenn ich jetzt meinen privaten Account habe oder so, dann poste ich auch meistens eher nur die schönen Sachen, irgendwie was aus dem Urlaub und so. Und da habe ich das dann auch eher, wenn ich so von Freunden irgendwie Sachen sehe und die dann immer nur richtig ja perfekte Sachen sozusagen posten, dass ich mir dann denke, oh, so ein schöner Urlaub hätte ich auch mal wieder. Und dann redet man am Ende mit den Leuten und hört, ja, eigentlich war das Wetter 90% der Zeit scheiße und ich habe mich gestritten mit meinem Freund, genau, wie auch immer ich da war und so. Und es ist dann gar nicht so toll, wie man eigentlich gedacht hat.
Genau. Und tatsächlich hatte ich das letztes Jahr, als wir in Spanien Urlaub waren mit meinem Freund. Ich glaube, am zweiten Tag hatte ich eine Panikattacke und hatte kompletten Mental Breakdown. Und ich habe nicht mehr oft Panikattacken, Gott sei Dank. Ich habe das ganz gut im Griff. Aber zu dem Zeitpunkt war es richtig arg. Und wir saßen beim Essen, ich erinnere mich noch. Und auf einmal ist so mein Gedankenkarussell losgegangen. Und ich dachte mir irgendwie, hey, du musst das jetzt hier mehr genießen. Warum genießt du es gerade nicht so doll? Und ich habe mir super viel Druck gemacht und dachte so, Mann, wir sind hier im Urlaub und du musst happy sein und alles ist schön. Aber ich habe es in dem Moment gar nicht so gefühlt. Und dann bin ich irgendwie unter diesem Druck, den ich mir selber gemacht habe, so ein bisschen zusammengebrochen und war so, okay. Aber auch da habe ich das dann meiner Community quasi mitgeteilt und gezeigt, hey, auch im Urlaub kann sowas passieren. Egal wie schön der Ort ist, wo du bist, Depressionen machen keinen Urlaub und Panikattacken machen keinen Urlaub. Es gibt ja auch so einen Song von Shirin David, Depression im Paradies, und das fühle ich auch anders, weil es ist einfach wahr. Und nur weil gerade die Sonne scheint, also klar geht's mir, habe ich bessere Laune, wenn die Sonne scheint, aber dennoch gibt's auch Tage, wo, keine Ahnung, draußen 25 Grad ist und die Sonne scheint und ich liege im Bett und komme nicht hoch.
Ja, ist ja auch voll das, was man irgendwie lernen muss, so zu akzeptieren. Man kann nicht immer entscheiden, wie es einem jetzt gerade geht, ob man jetzt irgendwie einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat. Hilft es dir auch, wenn du jetzt da offen dann drüber sprichst, auf Instagram oder so, dass du offen ansprichst, okay, ich habe heute keinen guten Tag, weil das ist natürlich für die Leute, die das dann sehen, so ein Reminder, okay, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber hat das für dich auch so ein bisschen so eine therapeutische Wirkung, dann irgendwie das offen anzusprechen?
Voll, komplett. Also man hat dann diesen Austausch mit anderen, denen es vielleicht ähnlich geht und man kriegt aufbauende Nachrichten und man fühlt sich ja dann auch selber nicht mehr so allein. Also ich habe ja auch oftmals das Gefühl, hey, irgendwie ist das nur bei mir so und dann teile ich das und merke so, Alter, es geht richtig, richtig vielen so und man ist damit nicht alleine, nur weil die Gesellschaft oder was auch immer einem so vorgibt, dass das nicht normal ist. Und deswegen hat das schon so eine kleine therapeutische Wirkung auf mich, wenn ich das teile und auch Sachen loszuwerden. Also habe ich auch mal das Gefühl, das ist wie wenn man Sachen aufschreibt oder so, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, okay, ich habe das jetzt hier so aus meinem Kopf aufs Papier gebracht oder wie gesagt, aus meinem Kopf in mein Handy und zu meinen FollowerInnen. Und ich glaube, das macht's auch aus, warum ich so eine enge Bindung zu meiner Community habe. Bin ja jetzt kein 500.000 Seelenprofil, sage ich jetzt mal, sondern es sind jetzt knapp 30 und wir haben irgendwie so eine enge Connection. Ich fühle mich mit den ganzen Mädels und Jungs immer super verbunden und das gibt einem einfach richtig viel Kraft, auch das weiterzumachen, ne?
Ja, das ist ja auch viel wichtiger dann irgendwie, dass es, also ich meine, ich finde 30.000 ist auch schon sehr viel. Ich glaube, wenn das so eine Zahl ist, die man sich vorstellt, aber es ist natürlich irgendwie viel wichtiger, dass man da auch eine Verbindung hat und die Leute auch wirklich sich dafür interessieren, was man erzählt, als dass es 500.000 Leute sind, die das aber gar nicht eigentlich interessiert, wie es dir so wirklich geht oder was dich so als Person ausmacht.
Genau.
Dann hätte ich noch ein paar Fragen zu deiner Therapie sozusagen. Du hast eine Verhaltenstherapie gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Magst du da vielleicht so ein bisschen erzählen, wie sowas abläuft?
Genau, also ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht und ich hatte, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, diese 4 bis 5 Probatorikstunden, bevor ich meinen festen Platz hatte. Und nach den Probatorikstunden habe ich so eine Diagnose bekommen mit einer Empfehlung. Und die Empfehlung war quasi ein Mix aus Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch basierter Therapie. Genau, ich habe mich dann für die Verhaltenstherapie entschieden, da die Therapeutin, bei der ich war, auch eine Verhaltenstherapeutin war. Ich hätte mich natürlich parallel noch auf die Suche machen können nach einer Tiefenpsychologin oder einem Tiefenpsychologen, aber habe es erstmal dabei belassen und bin auch eigentlich ganz froh darüber. In der Verhaltenstherapie war es dann so, dass man sich viel auf Probleme oder Verhaltensweisen, die man aktuell an den Tag legt sozusagen, damit beschäftigt und schaut, wie man die in den Griff bekommt. Und bei Tiefenpsychologie ist es eher so digging deep in der Vergangenheit, welche Verhaltensmuster kommen vielleicht aus der Kindheit. Also man redet dann, glaube ich, viel über Vergangenes. Correct me if I'm wrong, aber so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Und es ging bei mir auch viel um, was ist aktuell los und warum ist das so. Wir haben aber auch tatsächlich mal so einen kleinen Stammbaum gemacht, wo wir dann über Beziehungen innerhalb der Familie gesprochen haben, wo auch einige Dinge dann rausgekommen sind, wo man war, ah ja, okay, deswegen bin ich jetzt so und so, weil damals ist das und das geschehen sozusagen. Genau.
Ja, das mit der tiefen Psychologie habe ich auch ungefähr so im Kopf, aber würde ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass ich das genau erklären könnte. Aber,
wir sind hier ja keine Profis, genau. Ne? Aber so haben wir es verstanden.
Es geht ja eher um die Erfahrung jetzt. Bei der Verhaltenstherapie, da lernt man dann ja, glaube ich, auch immer so ein paar Dinge, die man im Alltag dann anwenden kann, um sich irgendwie besser zu fühlen, um sich aus dem Tief vielleicht dann rauszuholen. Magst du da so ein paar Sachen zu erzählen, die dir dann geholfen haben in bestimmten Situationen? Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell für jede Person.
Ja, also ich glaube auch, dass das super individuell ist. Klar, es gibt so ein paar Strategien oder zum Beispiel auch so Achtsamkeitsübungen, die man nutzen kann, wie zum Beispiel die 5-4-3-2-1 Achtsamkeitsübung. Die habe ich zum Beispiel mal für den Fall einer Panikattacke an die Hand bekommen. Das kann man auch einfach mal googeln oder so, wenn einen das interessiert. Das ist im Prinzip, dass man sich auf verschiedene Dinge beziehungsweise verschiedene Sinne einfach konzentriert, um sich wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Das habe ich auch 1-2 Mal tatsächlich danach noch angewandt. Ich habe aber grundsätzlich einfach super, super viel über mich und meine vermeintlichen Eigenarten gelernt. Und ich war schon immer jemand, der sehr viel reflektiert hat, was auf der einen Seite gut ist, manchmal aber auch einfach ein bisschen zu viel war. Also dadurch merkt man halt auch, was man zum Beispiel falsch macht. Und aber ich glaube, dass generell so einige Tipps, die meine Therapeutin mir zum Beispiel gegeben hat oder so catchy Antworten auf manche Sachen mir einfach im Kopf geblieben sind. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich mehr auf mich und meinen Körper höre. Also wenn ich merke, dass mir was zu viel ist, dann versuche ich auf mich zu hören und meinem Körper auch die Ruhe zu geben. Und was meine Therapeutin mir zum Beispiel beigebracht hat, was ich mir oft ins Gedächtnis rufe, ist, ich mache jetzt nicht das, worauf ich Bock habe, sondern was mir gut tut. Denn gerade an so Tagen, wo man echt antriebslos ist, ich komme manchmal nicht aus dem Bett, ich bin manchmal zu faul, um auf Toilette zu gehen und halte es lieber aus, bis es nicht mehr geht. Aber manchmal fühlt man sich ja einfach wirklich so dermaßen antriebslos. Und manchmal habe ich dann an solchen Tagen zum Beispiel meinen To-Dos irgendwie oder hatte mich für einen Kurs eingetragen, für einen Sportkurs. Und dann denke ich, ja, ich habe aber gerade keinen Bock auf Sport. Aber dann denke ich, okay, Zukunftskalotta würde sagen, ey, geil, dass ich beim Sport war. Und selbst wenn das Training kacke war, ich bin danach richtig stolz auf mich und habe was gemacht, anstatt nur im Bett rumzuliegen und mich im Selbstmitleid zu suhlen. Und ich Das kommt auch oft genug vor. Also ich komme auch oft genug nicht daraus. Aber ich merke jedes Mal, und es muss nicht nur Sport sein, es kann auch sein, dass ich einkaufen gehe oder mich mit einer Freundin treffe. Selbst wenn man manchmal einfach keine Lust hat, das Haus zu verlassen, wie jetzt, wenn es in Strömen regnet, ich aber noch auf einen Kaffee verabredet bin, dann weiß ich, hey, selbst wenn ich gerade mich nicht danach fühle, nicht weil ich keine Lust auf sozialen Kontakt habe, sondern weil ich einfach gerade so lazy bin, dann freue ich mich einfach, wenn ich es gemacht habe und danach geht es mir immer, immer besser. Das ist etwas, was mir richtig im Kopf geblieben ist, so dass man ein bisschen guckt, was einem gut tut und nicht, worauf man jetzt Lust
Ja,
hat.
finde ich, fasst das gut zusammen. Ich glaube, gerade das Beispiel mit Sport oder so kann sich jeder was drunter vorstellen. Hat man wahrscheinlich am Anfang, gerade wenn man einen schlechten Tag hat, nie Lust drauf. Und am Ende ist es, würde ich sagen, in 95% der Fälle ist man zumindest froh, dass man sich überwunden hat. Und meistens fühlt man sich ja auch dann irgendwie so ein bisschen besser dann doch noch danach.
Ja, voll. Also ich habe das zum Beispiel bei meinem Handballtraining. Da bin ich natürlich an Zeiten gebunden und an eine Mannschaft, die natürlich, also wenn jeder nicht kommen würde, wenn er keinen Bock hat, dann würde es ja nichts bringen. So, dann hätten wir kein Team. Und dann ist es so, okay, ich muss da ja jetzt hingehen. Und ich habe schon so oft gedacht, boah, nee, heute sage ich ab, heute habe ich keine Lust. Dann gehe ich hin, bin dann mit meinen Mädels und danach, also selbst wenn das Training kacke ist, mindestens 10% wird es mir danach besser gehen, aber meistens mehr. Also man muss dann manchmal so ein bisschen in die Zukunft schauen und ja, das muss man aber auch ein bisschen lernen. Und es, wie gesagt, es klappt auch oft genug nicht.
Ja, aber ich glaube, gerade so ein Teamsport ist da wahrscheinlich auch gut für, weil, wie du sagst, es kann nicht jeder einfach immer nicht hingehen. Dann hat man auch so ein bisschen so ein Verantwortungsgefühl, was manche vielleicht unter Druck setzen kann,
Ja.
aber ich glaube, bei den meisten ist es wahrscheinlich irgendwie ganz, ja, ganz gut, das zu haben, wenn man so eine Routine halt aufbauen möchte. Weil ich glaube, das ist ja auch, wenn man sich jetzt vornimmt, ins Fitnessstudio zu gehen, so, so. Bei mir war das früher immer so, dann, ja, alleine habe ich mich dann immer irgendeine Ausrede gefunden, warum das gerade jetzt nicht klappt und irgendwie dann mit der Zeit, da ich dann auch mal mit meinem Freund zusammengegangen bin und so, dann habe ich irgendwie so eine Routine aufgebaut und mittlerweile gehört das schon so mit dazu, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich leichter aufzubauen, wenn man da irgendwie auch so ein bisschen, ja, von außen noch Unterstützung hat, solange man es halt von innen auch wirklich selber will.
Ja, also manchmal muss man sich einfach selber verarschen. Ich bin auch gar keine Fitnessmausi, muss ich sagen. Ich hatte halt mal so eine Phase, aber das ging halt auch aus einem anderen Impuls hervor. So, da war ich halt so ein bisschen, ja, unter diesem selbstverletzenden Verhalten und mich so gezwungen dazu. Aber wenn man einfach Bock hat, Sport zu machen, sich zu bewegen, verabredet euch mit einem Freund oder einer Freundin, dann ist nämlich die Hemmschwelle abzusagen viel höher. Und man hat dazu noch vielleicht einen witzigen Abend oder so, geht vielleicht danach noch was Geiles essen oder so als Belohnung für den Sport. Ja, es, manchmal muss man sich einfach ein bisschen selber verarschen, um nicht in so ein Loch zu fallen.
Ja, genau. Also wie gesagt, wenn das jetzt bei dir, wie bei dir früher da mit dem Fitness schon in so eine krankhafte, wenn man das sagen kann, Richtung gegangen ist, also wenn du dich dazu
Ja.
gezwungen hast quasi, dann sollte man natürlich auch irgendwie auf die Signale des Körpers hören, dass da vielleicht dann irgendwie andere Ursachen hinterstecken. Aber grundsätzlich finde ich, ist das auch immer ein guter Tipp, sich so dann so ein bisschen, ja, so eine Routine irgendwie anzutrainieren. Bei dir ist es jetzt so, dass die Therapie mittlerweile, also die Verhaltenstherapie mittlerweile, beendet ist. Könntest du dir vorstellen, so eine tiefenpsychologische Therapie dann auch nochmal zu machen, oder würdest du das erstmal jetzt für dich ausschließen?
Nee, also auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall generell nochmal eine Therapie machen. Meine Therapeutin hat mir auch angeboten in unserer letzten Sitzung. Es war ganz, ganz lieb, weil ich, also ich hatte schon ein bisschen Schiss so am Ende. War ich so, kriege ich das jetzt alleine alles hin? Hatte sie mir auch angeboten, hey du, wenn es brennt, dann ruf an und dann kannst du nochmal zu einer Sprechstunde oder so kommen. Und das habe ich tatsächlich auch einmal schon wahrgenommen. Also grundsätzlich das Therapiethema hätte ich auf jeden Fall oder würde ich immer wieder machen, weil es mir einfach unheimlich viel gebracht hat. Ich hatte Interesse auch mal so eine tiefenpsychologisch basierte Therapie zu machen, einfach um noch mehr zu erkennen, okay, was ist denn damals so gewesen und warum sind vielleicht manche Sachen so, wie sie sind, weil wir einfach alle geprägt werden von Erinnerungen, die wir an die wir uns vielleicht gar nicht mehr erinnern können. Und das habe ich schon in der Verhaltenstherapie sehr stark gemerkt, wenn meine Mama und ich dann auch ins Gespräch gekommen sind und wir uns mal darüber ausgetauscht haben und ich sie gefragt habe, hey, wie war das denn damals? Da sind schon Sachen rausgekommen, da war ich so, ah, okay, jetzt macht's alles irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube aber, dass tiefenpsychologische Therapie sehr anstrengend sein kann und habe da auch ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen, weshalb ich mich vielleicht auch damals nicht richtig dahinter gehangen habe, da nochmal zu gucken und mich mit der Verhaltenstherapie in Anführungsstrichen zufrieden gegeben habe. Die hat mir auch unglaublich viel geholfen, nur weil das ja eine Empfehlung stand. Aber grundsätzlich wäre ich da auf jeden Fall total offen, weil ich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Und das heißt nicht, dass ich immer happy-clappy in der Therapie saß. Ich habe da auch viele Tränen vergossen und hatte auch oft keinen Bock, dahin zu gehen. Aber im Großen und Ganzen weiß ich einfach, dass mir richtig viel geholfen hat.
Das ist auf jeden Fall super schön zu hören. Ich glaube, ja auch super gut, dass du dann immer jetzt auch nochmal, wenn du irgendwie das Bedürfnis hast, dann nochmal dahin gehen könntest und dass man nicht diesen klaren Cut hat irgendwie und sagt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt bist du irgendwie auf dich selbst gestellt sozusagen. Weil ich meine, es ist, dass man erstmal immer nur 12 Stunden oder so verschrieben bekommt. Ich habe es jetzt gerade irgendwie nicht die genaue Zahl im Kopf und dass das dann ja immer quasi verlängert
wird. Ja, ich glaube irgendwie so.
Dauert ja bei jedem irgendwie unterschiedlich lange, bis man dann da wirklich Fortschritte so erkennen kann.
Ja, voll. Es war halt so krass, weil meine Therapeutin meinte so, ich würde jetzt erstmal nicht neue Stunden beantragen, weil, ja, sie meinte halt, sie glaubt, ich schaffe das, sie hat Vertrauen in mich und sie weiß, also, dass ich das irgendwie alles hinkriege und alles handeln kann. Das hat einem schon auch so ein bisschen, ja, Vertrauen gegeben. So, und ich habe dann tatsächlich nach der letzten Stunde auch noch eine Story, glaube ich, bei Instagram geteilt, wo ich auch meine Bedenken so ein bisschen geäußert habe und dann haben mir auch ein paar Mädels geschrieben, meinten so, ihnen ging es halt genauso und sie fühlen sich, also sind aber jetzt schon ein halbes Jahr irgendwie aus der Therapie raus und ihnen geht's total gut und dass man das halt hinkriegt, auch alleine, weil das, wie du schon sagst, ist schon so, man ist dann auf sich alleine gestellt und der Gedanke daran war erst beängstigend, aber im Endeffekt kann ich jetzt auch sagen, für alle, die es vielleicht betreffen wird. Man kriegt es hin und fragt einfach immer nach, ob ihr zur Not dort anrufen könnt. Grundsätzlich denke ich, ist es super wichtig, sich auch vertrauten Menschen anzuvertrauen und im Zweifel mit denen nochmal darüber zu sprechen, weil das immer sehr viel hilft.
Ja, und ich glaube auch gerade, wenn man, wie bei dir jetzt, wenn die Therapeutin sagt, okay, ich habe das Gefühl, das klappt bei dir, dann, das ist ja auch irgendwie ein Profi dann sozusagen, der das ganz gut einschätzen kann. Ich glaube, da hat man dann auch irgendwie nochmal, dann stärkt man wahrscheinlich auch so das Vertrauen in sich selbst so ein bisschen.
Ja, total. Also das hat einem schon ein gutes Gefühl gegeben, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, weil sie immer gesagt hat, sie hatte richtig Lust mit mir zu arbeiten und ihr hat das also in dem Sinne Spaß gemacht, wie einem das halt Spaß machen kann, aber es ist ja auch ihr Job und von dem her bin ich ja mit gemischten Gefühlen da rausgegangen, aber wie gesagt, es ist jetzt schon ein Weilchen her und ich war jetzt noch einmal da und das war wirklich auch ein gutes Gefühl, also ich dachte, boah, ich komme gerade gar nicht klar, dass ich hingehen kann und es hat wieder nach einer Stunde echt so viel gebracht und deswegen kurz die Message an alle, die gerade einen Therapieplatz suchen und dabei sind aufzugeben, weil es aussichtslos scheint, bitte hört nicht auf, es wird euch helfen und irgendwann wird es klappen und dann seid ihr froh, dass ihr nicht aufgegeben habt.
Okay, das finde ich, sind jetzt eigentlich schon sehr schöne Schlussworte irgendwie, was man auf jeden Fall, glaube ich, jedem mitgeben kann. Ich weiß nicht, möchtest du sonst noch irgendwie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben oder hast du noch was du sagen möchtest?
Ja, also ich glaube, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, was ich immer versuche zu vermitteln auf meinem Instagram-Kanal ist, sprecht darüber, seid offen, vertraut euch Leuten an. Das Umfeld reagiert meistens gar nicht so, wie man sich das denkt. Also in meinem Fall war es vielleicht auch so, weil ich auch in so einer Bubble bin, wo ein paar Freundinnen zur Therapie gehen und alle sehr offen sind, beziehungsweise viele Leute auch nicht offen sind, aber durch mich offen werden. Also ich habe schon mitbekommen, dass Leute in meinem Umfeld offener darüber sprechen, seitdem ich so ein bisschen darüber gesprochen habe. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, Menschen in seinem oder im Umfeld zu haben, mit denen man darüber sprechen kann. Und man darf einfach nicht vergessen, es ist stark, sich damit auseinanderzusetzen und nicht schwach. Es macht euch nicht schwach, zur Therapie zu gehen. Es macht euch nicht schwach, mal einen schlechten Tag zu haben. Und es ist einfach großartig, wenn man versucht, mit sich selber im Reinen zu sein, weil man darf nicht vergessen, bis zum Ende deines Lebens lebst du mit dir selber in deinem Kopf. Da ist kein anderer und da kommt auch niemand anders sonst rein. Deswegen lass es doch irgendwie so einen schönen Platz sein, in dem du gerne bist, auch wenn es mal Tage gibt, wo du dich selber gerne boxen möchtest. Aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Also mein Schlusswort ist eigentlich, es ist stark, zur Therapie zu gehen und es macht dich nicht zu einem schwachen Menschen.
Okay, das finde ich ist auch ein sehr gutes Stichwort. Kann auch ein sehr guter Folgentitel sein, stelle ich mir jetzt gerade schon so vor. Gut, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass du heute hier warst und uns so ein bisschen Einblicke in deine eigene Geschichte gegeben hast. Und wir verlinken dich auf jeden Fall auf Instagram dann auch nochmal. Und da können die Leute gerne bei dir vorbeischauen. Und falls ihr noch Fragen an uns zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast@desire.de. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ich dir auch. Danke für die Einladung.